Deutschlandfunk Nova. Update.
Angela Merkel hat gestern, ich glaube, in der ihr eigenen Art einen Move gemacht. Und wir nehmen sie jetzt beim Wort.
Das sagt SPD-Chef Martin Schulz und hat blitzschnell auf Merkels vorsichtige Öffnung für die Ehe für alle reagiert. Jetzt sieht es so aus, als könnte es nach jahrelangem Gezerre doch ganz schnell gehen. Mit einer Bundestagsabstimmung noch am Freitag. Darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Große Enthüllungen hatten wahrscheinlich die wenigsten ausgerechnet vom Brigitte-Interview mit der Kanzlerin erwartet. Es ging um Hotelzimmer, Wäsche aufhängen und dann kommt aus dem Publikum noch diese Frage.
Ich bin ein großer Fan von Ihnen, wähle Sie schon lange, aber eine Sache stört mich immer noch oder die frage ich mich immer noch, wann darf ich meinen Freund irgendwann Ehemann nennen, wenn ich ihn denn heiraten möchte?
Also Ehe für alle.
Merkels Antwort darauf.
Ich kenne bei mir in der CDU und schließe mich gleich mit ein, viele, die sich sehr, sehr viele Gedanken über dieses Thema machen, die längst sagen, da werden die gleichen Werte gelebt und trotzdem irgendwo vielleicht aufgewachsen sind im Gefühl, Mann und Frau, das ist eben die Ehe, wie wir sie kennen, und das andere ist eine genauso wertvolle Partnerschaft.
Und schließlich kündigt sie sogar eine Richtungsänderung ihrer Politik an, wenn auch ein bisschen verschwurbelt. Bis jetzt galt für die Unionsabgeordneten, die Partei ist gegen die Ehe für alle und ihr habt euch daran zu halten. Das ist jetzt anders.
Deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per Mehrheitsbeschluss irgendwas durchpauke.
Am Nachmittag kam dann die Bestätigung, Merkel hebt den Fraktionszwang bei dem Thema auf. Den Anlass für den Sinneswandel muss man nicht lange suchen. Nach den Grünen und der FDP hatte am Wochenende auch die SPD erklärt, eine Koalition mit uns gibt's nur mit der Ehe für alle. Wenn die CDU-CSU also nicht alleine dastehen will, muss sie sich anpassen. Die SPD hat die Gelegenheit erkannt und greift direkt zu. Parteichef Martin Schulz freut sich, dass die Ehe für alle
nicht nur als Gewissensentscheidung, sondern wie ich finde, als Akzeptieren der gesellschaftlichen Realität erkannt worden ist. Und dann sollte man es jetzt auch in dieser Woche zu einem Ende bringen.
Also plötzlich noch diese Woche. Ist das wirklich möglich? Ja. Inzwischen rechnet sogar die Union damit. Jetzt mit Merkels Aussage muss die SPD nicht mehr um den Koalitionsfrieden fürchten und kann eine Abstimmung noch für Freitag durchdrücken, mithilfe der Opposition. Unionsfraktionschef Volker Kauder gibt sich zunächst empört.
Das ist ein Vertrauensbruch. Und wir werden der Aufsetzung auch nicht zustimmen.
Obwohl über das Thema und eine Abstimmung darüber schon seit Jahren gestritten wird, meint er,
dass dies in der letzten Sitzungswoche am letzten Sitzungstag geschieht, zeigt den Zustand der SPD. Ein solches Thema, das hochsensibel ist, einfach Knall auf Fall in den Deutschen Bundestag zu bringen, zeigt, dass diese Partei ihrer Verantwortung in schwerer Zeit nicht gerecht werden kann.
Inzwischen hat sich der Fraktionschef aber wohl mit allem ein bisschen eher abgefunden. Er rief dazu auf, bei dem Thema respektvoll mit der Meinung anderer umzugehen. Peter Ramsauer von der CSU warnte davor, die letzten konservativen Werte zu zerstören. Abgesehen vom Wörtchen Ehe würde sich vor allem für diejenigen schwulen und lesbischen Paare was ändern, die Kinder adoptieren wollen. Das geht bisher nicht gemeinsam.
Kein Kommentar, doch Meinung.
User Joe Jack meint bei Spiegel Online: Ich bin zwar weiß Gott kein Fan der SPD, aber der Stich geht an Martin Schulz. Ich glaube nicht, dass Merkels Interview und der Brigitte eine Aufforderung an den Koalitionspartner war, das Thema in Wochenfrist durch den Bundestag zu peitschen. Und Schulz dürfte klar sein, dass Merkels Interview ein Alleingang war, dass sie sich dazu nicht in der Fraktion abgesichert hat. Dementsprechend dürften einige Unionsabgeordnete von Merkels Dolchstoß und Schulzes eiskaltem Ausnutzen der Situation böse überrascht werden. Stillner schreibt: Ob aus taktischen Gründen, ob aus Überzeugung, die Entscheidung zur Ehe für alle war überfällig. Eine lange Zeit der Diskriminierung einer Minderheit endet. Merkels öffentlich zur Schau getragene Gewissensnot wird gebraucht, um die gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen, die nicht das gleiche ist wie die legale Anerkennung. Cave100 kritisiert bei Spiegel Online die Kanzlerin. Es ist wie immer vor Wahlen, Merkel auf allen Positionen, flexibel in Meinung und Haltung. Es geht. Und Andreas Junglas schreibt auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks: Lass doch abstimmen. Mal sehen, ob da wirklich so viele von der CDU, CSU dafür stimmen. Die sehen ja auch die Leute aus ihren Wahlkreisen vor sich. Und da bezweifle ich, dass diese ihre Wähler die Ehe für alle so haben wollen. Aber okay, die Mehrheit im Bundestag wird wohl dafür sein.
Was sonst noch wichtig war?
Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl zum Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt. Von den gültigen Stimmen stimmten mit Ja 100.
Glück gehabt. Armin Laschet von der CDU ist neuer Landeschef von Nordrhein-Westfalen. Trotz der Mini-Mehrheit der schwarz-gelben Koalition von nur einer Stimme klappte es direkt im ersten Wahlgang. Laschet gab sich dann auch demütig.
Ich stehe mit Respekt vor diesem Amt, gehe das voller Zuversicht an und weiß, dass Minister dienen heißt.
Und er möchte
den Menschen im Land zuhören, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es wehtut. Auch fernab der Landeshauptstadt und der Ballungsräume.
Die schwarz-gelbe Koalition will in NRW zurück zum Abi nach 9 Jahren und hat mehr Lehrer und Polizisten versprochen. Wie konnte so etwas nur passieren? Die Frage bleibt auch 20 Jahre nach dem Massaker im bosnischen Srebrenica. Damals, 1995, sahen niederländische UNO-Blauhelmsoldaten einfach zu, als bosnische Serben etwa 8000 muslimische Jungen und Männer töteten. Ein Berufungsgericht in Den Haag hat jetzt entschieden, dass die Soldaten Fehler gemacht haben. Das Massaker hätten sie zwar vermutlich nicht verhindern können, aber mehrere hundert Menschen, die hätten sie wahrscheinlich retten können. Denn 350 Muslime hatten sich schon ins UNO-Militärcamp geflüchtet. Mehrere tausend Menschen waren noch draußen. Es waren einfach zu viele, sagte die vorsitzende Richterin.
Die Zustände im Militärcamp waren zu schlecht, um so viele Menschen aufzunehmen. Für die Flüchtlinge hätte es weder genug Nahrung noch Lebensmittel gegeben. Und der erhoffte Nachschub blieb aus, weil die UN-Hilfskonvois von den bosnischen Serben zurückgehalten wurden.
Es sei aber ein Fehler gewesen, die 350 Menschen im Lager auch noch wegzuschicken. Sie hätten überleben können. Der niederländische Staat muss ihren Angehörigen deshalb Entschädigungen zahlen. Für viele Hinterbliebene ist das Urteil trotzdem eine Enttäuschung. Denn das Berufungsurteil ist etwas milder ausgefallen als das der Vorinstanz. Es ist nur noch von einer begrenzten Verantwortung des niederländischen Staats die Rede. Allerdings wollen einige Soldaten jetzt klagen. Sie wollen ihrerseits eine Entschädigung von der Regierung, weil die sie mit einer unmöglichen Mission in Bosnien alleine gelassen habe. Wer über Google nach einem neuen Handy sucht oder einer Regenjacke, der bekommt meistens ziemlich prominent Ergebnisse der konzerneigenen Suchmaschine Google Shopping angezeigt. Schon direkt mit Fotos und Preisen. Pro Klick bekommt das Unternehmen Geld von den Händlern. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hält das für illegale Bevorzugung.
Google gave an illegal advantage to its own comparison shopping service.
Die Strafe dafür ist happig. Eine Rekordsumme von 2,4 Milliarden Euro plus noch mehr, falls die Praxis sich in den kommenden 3 Monaten nicht ändert. Keine Peanuts, selbst für Google. Und Vestager kündigt an, dem Konzern noch genauer auf die Finger zu schauen.
Google darf seine starke Marktstellung nicht missbrauchen. Europäische Verbraucher müssen wirklich zwischen verschiedenen Angeboten wählen können.
Google wehrt sich und entgegnet, die meisten Nutzer würden online sowieso lieber direkt zum Händler weitergeleitet. Preisvergleichsdienste spielten nur eine kleine Rolle und müssten daher gepusht werden. Wenn sich Google erwartungsgemäß gegen die Strafe wehrt, kann sich das Verfahren noch Jahre hinziehen. Genauso wie beim Milliardenverfahren gegen Amazon. Für den Moment ist der Aufstand der EU-Kommission gegen die Großen und Mächtigen also eher symbolisch. Ein neuer Giftgaseinsatz in Syrien. Damit rechnen die USA. Das Weiße Haus sagt, dass die syrische Regierung sich darauf gerade vorbereitet. Alles ähnle den Aktivitäten im April vor dem letzten großen Giftgasangriff. Dabei wurden 80 Menschen getötet. Die US-Regierung schickte auch direkt eine Drohung mit. Syriens Präsident Bashar al-Assad werde für einen Angriff einen hohen Preis zahlen. Im April hatten die USA als Reaktion einen syrischen Luftwaffenstützpunkt bombardiert. Die Schäden hielten sich allerdings in Grenzen. Auf die neue Drohung hat Syriens Verbündeter Russland auch schon direkt reagiert. Sowas sei inakzeptabel.
Und sonst in der Welt?
Es ist seit Jahren ein Streitthema in Israel. Wie ruhig muss es am Sabbat sein? Größtenteils gelten landesweit strenge Regeln. Es fahren keine Züge oder Busse, Geschäfte dürfen nicht öffnen. Aber es gibt Ausnahmen. Und dagegen wollen einige religiöse Politiker jetzt vorgehen. Die Zeitung Haaretz schreibt, dass Abgeordnete einen Brief an das Transportministerium geschrieben haben. Darin fordern sie, den öffentlichen Verkehr in und um Tel Aviv komplett zu verbieten. Demnach sollten Buslinien eingestellt werden und für Sammeltaxis sollten keine Sondergenehmigungen mehr gelten. Laut dem Bericht fordert der Chef der religiösen Schas-Partei außerdem, die Öffnungszeiten von Geschäften in Tel Aviv nochmal zu prüfen. Im April hatte das oberste Gericht es erlaubt, dass 160 Läden am Sabbat öffnen dürfen. China hat den Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo zwar aus der Haft entlassen und ins Krankenhaus verlegt, wirklich frei ist er aber nicht. Das fordern jetzt die US-Regierung, Menschenrechtsgruppen und das Nobelkomitee. Eine Sprecherin der amerikanischen Botschaft in Peking sagte, der krebskranke Liu müsse die Möglichkeit haben, sich seine Ärzte selbst auszusuchen. Das Nobelkomitee und das deutsche PEN-Zentrum haben die Behörden aufgefordert, Liu zur Behandlung ausreisen zu lassen. Die chinesische Führung hat vor allem die US-Forderung kritisiert und gesagt, kein Land habe das Recht, sich in Chinas Angelegenheiten einzumischen. Der Schriftsteller und Menschenrechtler Liu war 2009 zu 11 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Untergrabung der Staatsgewalt. Ein Jahr später bekam er den Friedensnobelpreis. Gestern wurde er nach mehr als 7 Jahren Haft in ein Krankenhaus verlegt, auf Bewährung aus gesundheitlichen Gründen. Fast 48 Millionen Euro. So viel haben die britischen Royals im letzten Jahr ausgegeben. Das Geld ging drauf für Mitarbeiter, Reisen, Empfänge und damit Schlösser und Gärten erhalten bleiben. Ab dem kommenden Jahr sollen sich die Ausgaben fast verdoppeln. Grund dafür sind Renovierungsarbeiten am Buckingham Palace. Die sollen 10 Jahre dauern und insgesamt mehr als 400 Millionen Euro kosten. Zum Beispiel sollen die 160 Kilometer langen elektrischen Leitungen erneuert werden, an denen seit Jahrzehnten nichts mehr gemacht wurde. Dadurch steigen auch die Kosten für die britischen Steuerzahler und das sorgt in der Bevölkerung für Kritik.
Wissensnachrichten. Fake News und Hoaxes begegnen uns immer wieder im Netz. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten. Hast du da mal ein Beispiel für mich?
Also was mir letztens begegnet ist, ist die Story, dass angeblich irgendeine große Ladenkette in der westlichen Welt angeblich Hundefleisch verkaufen soll. Das war völliger Quatsch, aber das hat jemand in meinem Bekanntenkreis weitergeleitet und auch noch jemand, den ich eigentlich für recht kritisch halte. Da habe ich mich dann schon ein bisschen gewundert.
Wie kommt es denn zu solchen Falschmeldungen? Weil eigentlich müssten wir es doch irgendwie besser wissen.
Ja, also bei sowas schon, denke ich. Ein US-chinesisches Forscherteam kommt im Fachjournal Nature Human Behavior zu dem Schluss, dass es bei Social Media inzwischen einfach allgemein zu viel Informationsüberflutung gibt. Dann sinkt die Aufmerksamkeit für jede einzelne Info und wir können rein zeitlich gar keine Qualitätsprüfung mehr machen für jeden Post. Dann werden wir weniger kritisch und leiten gerne Dinge weiter, die einfach schön leicht zu verstehen sind, aber möglicherweise falsch sind.
Das klingt ja plausibel, aber wie kommen die Forscher da drauf? Wie belegen die das?
Die haben das Ganze mit einem Computermodell simuliert und das auch mit empirischen Daten getestet. Zum Beispiel in einem Fall 1000 Facebook-Posts. Die hatten vorher Faktenchecker überprüft auf richtig oder falsch. Und dann haben die Forscher in dem Computermodell die Informationsmenge hochgedreht und simuliert, welche Posts stark verbreitet wurden bei so viel Overflow. Und bei mehr Informationsflut waren das dann eben auch viele Fake News, die verbreitet wurden.
Was kann man da machen?
Also die Studienautoren haben vor allem die Idee, dass man was gegen Social Bots tun sollte, die ja die Netze geradezu überfluten. Die dann auch diesen Informationsoverflow erzeugen. Die sagen dann am besten die Dinger verbieten oder irgendwie anderweitig verhindern. Aber andere Forscher befürchten, das wird nicht so ganz leicht umzusetzen sein. Die sagen dann aber auch, man kann sich ja auch selbst einen besseren Informationsumgang verordnen, also diese Nachrichtenflut möglichst reduzieren und nicht das Nachdenken abschalten.
Also ich stelle es mir auch in der Praxis schwierig vor. Wir haben jetzt immerhin im Wissensblock nur 3 Themen und Nummer 2 kommt jetzt. Es geht um selbstfaltendes Origami, das US-Forscher entwickelt haben.
Ja, das ist eine Folie aus Nafion, einem Polymer. Und die kann man dann quasi chemisch auf ihre Faltung programmieren, indem man das Ganze in eine alkalische Umgebung bringt und dann auf die Folie mit Salzsäure ein Muster zeichnet. Da sind dann die Linien da, wo später die Falze sein sollen. Und wenn man dann von einer alkalischen Umgebung in eine saure Umgebung wechselt und das Ganze erhitzt, dann schrumpft die Folie im Bereich von diesem Salzsäure-Muster und an diesen geschrumpften Linien faltet sich dann die Folie wie ein Origami-Stück selbst.
Das klingt faszinierend, aber was mache ich jetzt damit?
Also das Praktische ist, dass man dieses Ganze auch wieder rückgängig machen kann und dann neue Origami-Formen programmieren kann. Da sagen die Forscher, das könnte Material sparen, wenn man zum Beispiel für Plastik, Keramik oder Metallteile mehrere Formen braucht, aber nicht jedes Mal eine neue Form herstellen will, mit der man das herstellen kann.
Also vor allem für Fabriken interessant wahrscheinlich. Mhm. Wir bleiben in der Chemie. Es geht mal wieder um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat.
Ja, das ist ja sehr umstritten, weil es im Verdacht steht, Krebs zu erzeugen. Und und auch für das Bienensterben verantwortlich sein könnte. Kalifornien geht da jetzt auf Nummer sicher und hat Glyphosat auf eine Liste von möglicherweise krebserregenden Mitteln gesetzt.
Das heißt, das ist eine Verbotsliste, oder?
Nein, das ist keine Verbotsliste, aber man könnte die Hersteller von den Mitteln auf dieser Liste dazu zwingen, dass sie eine Warnung auf die Produktverpackung kleben müssen. Dann verkauft sich das Ganze natürlich auch schlechter und deswegen will der Saatgutkonzern Monsanto auch dagegen klagen.
Vielen Dank, Britta.
Wetter.
Am Abend gibt's im Norden, im Osten und im Süden Wolken und Sonne. Im Westen und im Südwesten ist es eher stärker bewölkt und ab und zu nass. Die Schauer breiten sich dann im Laufe der Nacht Richtung Norden aus. Stellenweise ziehen auch Gewitter durch. Morgen gibt's dann überall Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 bis 30 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.